Also, das können wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass die Welt AG wirklich dauerhaft endgültig in die Grütze geht. Generell hat Krypto oder Bitcoin im Speziellen eine sechsmal so hohe Volatilität wie der Weltaktienmarkt. Also, das ist schon brachial. Das ist also Ultra-Achterbahn. Vor 150 Jahren war Eisenbahn Hightech. Ja, weil es vorher halt nur Schiffe gab, Maulesel und sonst was. Daumen hoch, was Emerging Markets anbelangt. Gerade aus Aktionärsperspektive wurde vielfach sozusagen die USA als das gelobte Land, gelobte Aktionärsland gesehen, und das ist sehr naiv.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Susanne von Just ETF und du hörst hier gleich eine Aufzeichnung unseres Live-Events des Just ETF Kickoffs 2024. Und zwar genauer gesagt die Session mit Dr. Gerd Kommer. Du kannst dir aber natürlich auch den kompletten Livestream nochmal anschauen, und zwar auf unserem YouTube-Kanal von Just ETF. Jetzt aber viel Spaß mit diesem Podcast. Dr. Gerd Kommer ist Vermögensverwalter und beschäftigt sich schon sehr, sehr lange mit ETFs. Ich würde sagen, als er damit angefangen hat, war das in Deutschland noch ein ziemliches Fremdwort, glaube ich. Unter anderem hat er mehrere Finanzratgeber verfasst, zum Beispiel Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Und mit seinem großen Wissensschatz ist er ein sehr gern gesehener Gast bei uns, sowohl von uns als auch von unseren Usern, was man, glaube ich, daran sehen kann, dass wir jetzt gerade schon 1000 Leute mit dabei haben. Ja, herzlich willkommen, Gerd, und ja, auch dir ein frohes neues Jahr an dieser Stelle.
Vielen Dank, Susanne. Ich wünsche dir auch ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, es wird ein gutes für uns alle werden.
Das hoffe ich allerdings auch. Bevor wir aber auf das nächste oder auf das jetzige Jahr schauen, eigentlich, würden wir gerne einmal kurzen Rückblick machen auf das Jahr 2023. Und da würde ich gerne auch von unseren Usern wissen, schreibt doch mal in die Kommentare, wie euer Jahr war. Wie war euer Jahr 2023? Und in der Zwischenzeit, Gerd, was ist dein Fazit aus dem letzten Jahr?
Also aus rein finanzieller, sprich Anlegerperspektive, war 2023 ein gutes Jahr. Wir erinnern uns ja alle noch, glaube ich, an das Vorjahr, nämlich 2022, was eigentlich ein, ja, fast könnte man sagen, Desasterjahr war. Da hatten Aktien global über minus 20% Einbruch. Ähnliches bei langfristigen Anleihen, ob jetzt Staats- oder Unternehmensanleihen, auch je nach Duration sozusagen Laufzeit der Anleihen, die man da gesetzt hatte, ob jetzt mit Einzelanleihen oder mit ETFs, auch bis zu minus 20 oder sogar mehr, minus 30%. Und das hatte sich ja freudigerweise im vergangenen Jahr 2023 alles deutlich gedreht. Ne? Nicht fantastisch, das wäre jetzt auch wieder übertrieben, aber wir hatten irgendwo in Euro gerechnet, wir nehmen es ja World 15% Rendite knapp. Und auch der Anleihenmarkt kam zumindest im zweiten Halbjahr zurück. Ganz aufgeholt sind da die Verluste aus 2022 noch nicht. Aber das war insgesamt schon mal ein gutes Jahr. Für Gold auch nicht schlecht. Auch Krypto wieder sehr gut von einem Desasterjahr in 2022 ging Bitcoin auch groß raus. Also insgesamt alles eigentlich ziemlich gut. Es gibt wieder Zinsen. Wir sind über die unsägliche Nullzinszeit jetzt endgültig weg. Wir sind wieder in einer normaleren Zinswelt, also sowohl für Aktien als auch Anleihen. Klar, die Stimmung in Deutschland vor allen Dingen, ich denke, das ist in anderen Ländern nicht notwendigerweise so, aber in Deutschland ist auf dem Gefrierpunkt sozusagen, also Tiefpunkt. Warum? Ja gut, das wissen auch alle, die heute zuschauen. Die weltpolitische, geopolitische Lage ist aktuell natürlich nicht erfreulich. Ich muss allerdings dazu sagen, also solche Krisen, wie wir sie jetzt haben, Ukraine, Russlandkrieg, Israel, Palästina-Krieg und andere Desaster, das, so traurig das ist, wenn ich das jetzt so sagen muss, solche Dinge, die vielleicht jetzt nicht ganz so nahe an Europa jeweils sind, haben wir eigentlich mehr oder weniger in den meisten Jahren. Aber gefühlt ist es jetzt deutlich intensiver. Und dann kommt natürlich hinzu, dass Deutschland als Volkswirtschaft und als politisches Gebilde in 2023 wahrscheinlich nicht nur gefühlt so ein bisschen nach hinten durchgereicht wird. Eine Hiobsbotschaft vor ein paar Wochen waren die Ergebnisse zu diesen PISA-Studien, also Schülerleistungen im internationalen Vergleich. Da werden so 50 westliche Länder miteinander verglichen. Da ist Deutschland, also seit Jahren geht es weiter nach unten. Wir waren mal irgendwo oben und die Bildung und Ausbildung unserer Kinder ist ja, wenn es irgendeinen langfristigen Zukunftsindikator für das Wohl und Wehe dieses Landes gibt, dann ist es wahrscheinlich der. Und da ist man noch mal weiter runter gerutscht im Ranking. Also das fühlt sich alles nicht gut an. Aber noch mal zurück, wir sprechen ja heute in erster Linie über Finanzthemen, Geldanlagethemen. Und da sieht die Situation eigentlich nicht schlecht aus. Zum Schluss noch die Ausgangslage für 2024, darüber werden wir ja gleich noch im Detail sprechen, die ist heute eigentlich gar nicht schlecht oder eigentlich sogar gut.
Ja, tatsächlich. Also ich muss auch sagen, wir haben ja auch bei uns einen Jahresrückblick gemacht auf YouTube, den man sich auch gerne anschauen kann auf unserem Kanal. Und da haben wir auch, also Kia und ich, darüber gesprochen, wie das Jahr denn so war. Und ich musste auch sagen, so gefühlt war das Jahr irgendwie nicht so gut. Aber wenn man auf die Zahlen geguckt hat, hat es sich wirklich sehr gut entwickelt. Also MSCI World um 15, fast 20% nach oben gegangen. Also da war ich tatsächlich sehr überrascht und ich sehe auch gerade so in den Kommentaren, wenn ich die mitlese, dass auch einige so dazu geschrieben haben, so, ja, erstes Jahr am Finanzmarkt und ist eigentlich gut gelaufen, zum Beispiel habe ich als einen Kommentar gesehen. Also tatsächlich ein überraschend gutes Jahr, das letzte Jahr.
Richtig.
Magst du uns vielleicht verraten, was dein erstes Investment 2024 ist oder sein wird?
Ja, mein erstes Investment ist eine Aufstockung gewesen in den letzten Tagen in unseren eigenen ETF, den wir ja vor ziemlich genau 6,5 Monaten aufgelegt haben. Ist auch auf Just ETF natürlich, wie die anderen 2000 plus ETFs, die in Deutschland vertrieben werden, gelistet. Und da investiere ich jeden Monat ordentlich rein. Ne? Größte Teil meines Vermögens. Es steckt natürlich in den Gerd-Komma-Unternehmen drin, aber ein sehr großer Teil ist in ETFs investiert, nicht nur in unseren ETF. Aus steuerlichen Gründen lasse ich die alten Investments natürlich weiterlaufen. Bin ein Buy-and-Hold-Anleger, das ist ja allgemein bekannt. Und ich denke, zum langfristigen Vermögensaufbau, das ist auch keine Neuigkeit, die ich jetzt verkünde, sind eben global gestreute Aktien, Investments und idealerweise in Low-Cost-ETF-Form das beste Mittel. Auch besser als Immobilien, das ist ja die ewige Zank sozusagen unter den jeweiligen Fan-Communities, Immobilien auf der einen Seite und auf der anderen Seite Kapitalmarktanlagen. 2022 und 2023 waren keine guten Jahre für den deutschen Immobilienmarkt. Ich glaube, auch 2024 kann da die Bewertungen im Wohnimmobilienmarkt in Deutschland trotz inzwischen gefallener Preise immer noch hoch sind, vor allen Dingen in den attraktiven Lagen, wo alle hinwollen, kann 2024 nochmal ein schlechtes Jahr werden, im Gewerbeimmobilienmarkt eher noch übler. Und Gott sei Dank haben wir mit diesen schlechten Aussichten bei Kapitalmarktanlagen nicht, sind damit davon nicht konfrontiert.
Ich würde gerne schon mal einen Kommentar aus der Community rausnehmen, nämlich zum Thema Zinsen, Zinsentwicklung. Da wird ja im Augenblick sehr viel spekuliert, muss man natürlich auch so dazu sagen, als kleiner Disclaimer. Man muss bei solchen Sachen, was in der Zukunft gerichtet ist, ist für uns alle ein Stück weit Glaskugelleserei. Am Ende ist es die Entscheidung der beispielsweise EZB oder Fed, in welche Richtung es geht. Aber im Moment wird natürlich sehr, sehr viel darüber gesprochen. Und ich habe so das Gefühl, es ist inzwischen dadurch, dass so viele davon ausgehen, und das war ja auch Teil, was die Rallye befeuert hat am Jahresende, dass das schon fast eine self-fulfilling prophecy ist. Also was ist denn deine Einschätzung dazu?
Also, ich denke mal, die zwei wichtigsten Faktoren sind hier, dass die Inflation, also die Zentralbanken sind, ihre Kernaufgabe ist, die Inflation im Rahmen zu halten, also auf dem Zielwert nahe bei 2% zu bringen. Und wir in Deutschland stehen jetzt irgendwo annualisiert bei 3,5%, vielleicht etwas tiefer, und kommen von über 7% im Kalenderjahr 2022. Also das ist schon mal ein Riesenplus. Die Rohstoffpreise sind auch am Fallen. Also es deutet sehr viel darauf hin, dass die Inflation im Verlauf von 2024 eben recht nahe an diesen 2,0 Zielkorridor kommt. Und das gilt natürlich auch für die USA und für andere große Währungsräume in ähnlicher, nicht identischer, aber ähnlicher Form. Und das für sich genommen ist eigentlich der wichtigste Knackpunkt, das wichtigste Argument, das dafür spricht, dass die Zinsen, soweit sie von den Zentralbanken beeinflusst werden können, ich muss hier das Wort beeinflussen betonen, ne? Die Zentralbanken setzen die Zinsen nicht fest. Also gelegentlich mal kann man in YouTube oder in den Kommentar Seiten von Zeitungen, Aussagen von Lesern und so weiter hören, die Zentralbanken setzen die Zinsen fest. Nein, das ist nicht der Fall. Also im kurzfristigen Zinsbereich haben Zentralbanken sehr hohen Einfluss. Da können sie, man kann zwar auch nicht von Festsetzen sprechen, die Zentralbanken setzen nur die Refinanzierungszinsen von kurzfristigen Zinsen von Banken fest, aber der kurzfristige Zins am Markt bildet sich frei nach Angebot und Nachfrage. Und bei den Langfristzinsen ist der Einfluss der Zentralbank sowieso noch deutlich geringer. Nochmal, können auch Einfluss ausüben, aber die setzen diese Dinge nicht fest. So, zum Punkt. Die Zinsen können, weil die Inflation runtergeht, wahrscheinlich fallen. Und das zweite wichtige Argument, ich hatte vorhin von zwei Argumenten gesprochen, ist, dass die Arbeitslosigkeit, das ist ein Argument, das meines Erachtens zu wenig in der Öffentlichkeit in dem Zusammenhang, was Zinszukunft anbelangt, gesehen wird und erwähnt wird. Die Arbeitslosigkeit ist ja in den meisten westlichen Ländern, entwickelten Ländern, historisch gesehen niedrig. In Deutschland haben wir faktisch Vollbeschäftigung. Ja? Die 3% oder sowas, die es gibt, das ist friktionale und strukturelle Arbeitslosigkeit, das ist sozusagen freiwillige Arbeitslosigkeit. Allein der Wechsel von einem Job in den anderen, der freiwillig ist, selbst wenn es also die richtige Nachfolgestelle gibt, produziert ja schon statistisch gesehen Arbeitslosigkeit. So, und die Zentralbanken hätten nur dann einen Grund, also die Zinsen, die Inflation nicht stark zu bekämpfen, wenn die Arbeitslosigkeit zu hoch wäre. Aber aus Arbeitslosigkeitsgründen, konjunkturpolitischen Gründen, gibt es keinen Grund, kein Argument dafür, dass die Zentralbanken jetzt sozusagen nicht frei agieren können. So, alles in allem denke ich tatsächlich, dass die Zinsen nicht weiter steigen können. Das ist auch im Anleihenmarkt so eingepreist erstmal. Und insofern können wir da eigentlich auch froh sein, denn stagnierende, gleichbleibende oder vielleicht sogar fallende Zinsen sind natürlich grundsätzlich gut für den Kapitalmarkt, auch für den Immobilienmarkt. Und von daher gesehen ist es nochmal ein Datenpunkt, ein Indikator, der uns so ein bisschen als Anleger zuversichtlich in die Zukunft blicken lässt. Wenn man jetzt nur an Festgelder und Tagesgelder und Festgelder denkt, okay, ja, da kann es sein, dass man sagen würde, ja, ich würde eigentlich mich freuen, wenn die Zinsen steigen würden.
Ein Punkt in dem Zusammenhang mit der Entwicklung von Zinsen und der hohen Inflation ist ja auch das Ziel, quasi eine weiche Landung zu schaffen, also nicht in die Rezession zu fallen. Das ist ja gerade so die große Frage, was da passieren wird, auch gerade mit Blick auf die USA. Wie schätzt du das ein? Müssen wir uns da auf eine Rezession einstellen oder glückt das?
Also du hast ja am Anfang gesagt, also das muss man immer als Disclaimer vorausschicken. Ne? Niemand hat die zuverlässige Glaskugel und es lohnt zwar, über solche Dinge nachzudenken, aber man sollte sich davor hüten, solche Dinge zu überinterpretieren und jetzt also kurzfristig hin und her, rein und raus bei wichtigen Investments daran auszurichten, was jetzt irgendein vermeintlicher Guru plausibel oder unplausibel, eloquent oder nicht eloquent gesagt hat. Das mal als Disclaimer sozusagen in den Raum gestellt vorab. Aber grundsätzlich ja, es gibt keinen ganz starken oder keinen klaren, eindeutigen Indikator dafür, dass wir in eine Konjunkturkrise reingehen. Die berühmte inverse Zinsstrukturkurve wird manchmal zitiert von Experten und möchte gerne Experten als Indikator dafür, dass eine Konjunkturkrise kommen wird, sozusagen eine harte Landung, die dann also zumindest die Zinsen weiter senken würde, aber eben vielleicht negative Auswirkungen auf die Renditen von Aktien und Anleihen haben würde und auch unter Umständen Unternehmensanleihen. Aber es gibt keine eindeutige Evidenz dafür und im Moment sieht es eher danach aus, dass alles sozusagen die boomende Konjunktur, die wir nach der Corona-Krise hatten, aufgrund dieser staatlichen Stützungsprogramme, staatlichen Infrastrukturprogramme, Subventionen und so weiter. Dann gab es mal so einen Boom, der vielleicht sogar gar nicht so gesund war. Und jetzt schwächt sich das alles etwas ab, aber in einem Maße, dass die Kapitalmärkte absolut verkraften können. Ne? Also eine gewisse Zyklik ist völlig normal. Das ist Teil der Marktwirtschaft, Teil der Human Condition. Wir sind immer optimistisch und dann gibt es einen Herdentrieb in die Richtung. Oder wenn wir pessimistisch sind, gibt es einen Herdentrieb in die Richtung. Das ist irgendwo normal, sollte man nicht überinterpretieren.
Ich habe hier eine Frage von Alexander Roth, auch nochmal in Bezug auf das Thema Inflation. Weil du vorhin ja so gesagt hast, dass es jetzt tendenziell nicht so aussieht, dass es wieder deutlich hochsteigen wird, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und er macht sich aber doch ein bisschen Sorgen, weil zumindest so hier in Deutschland ja diverse Preise steigen werden. Ganz zuletzt hatten wir ja auch die Verkündung der Inflationswerte für Dezember, wobei man da auch wiederum, also die sind ja etwas gestiegen von 3,2 auf 3,7, wobei man da wiederum sagen muss, dass der Vergleich mit dem Vorjahresmonat, und da hatten wir ja die etwas außergewöhnliche Situation, dass die Regierung ja Strom- und Gasabschlagszahlungen übernommen hat. Also das hat da natürlich reingespielt. Ich glaube, im Vormonatsvergleich war es irgendwie 0,1% mehr. Das nur schon mal so zur Einordnung, was das betrifft. Aber vielleicht möchtest du auf die Frage von dem User noch mal einmal eingehen.
Zunächst mal ist es richtig, dass du da noch so ein klein bisschen hingewiesen hast auf so datentechnische Dinge, die man also wirklich auch berücksichtigen muss. Also so kleinere Änderungen, Neues, würde man als Statistiker sagen, wirklich bitte nicht überinterpretieren. Wir haben einen Trend nach unten und jetzt geht es von einem Monat auf den anderen auch mal wieder um ein Zehntel Prozent nach oben. Und dann könnte man sagen, oh je, haben wir jetzt den vorher deutlich abwärts weisenden Trend, kehrt sich der jetzt wieder um? Nein, wenn so ein langfristiger Trend da ist, dann ist es selbstverständlich klar und normal und alles andere wäre sogar ungewöhnlich, wenn dieser Trend nicht auch zwischendurch mal wieder unterbrochen wird. Ne? Also der langfristigste Trend und auch vielleicht volkswirtschaftlich sehr wichtige ist, dass wir seit 500 Jahren, vielleicht sogar seit 800 Jahren sinkende Zinsen haben, sinkende Realzinsen haben. Ne? Als ich diese Forschungsergebnisse zum ersten Mal gesehen habe, bin ich eigentlich vom Stuhl gefallen beinahe. Seit 500 Jahren sinkende Zinsen, also seit dem 15. Jahrhundert etwa, hat ein Harvard-Forscher, deutscher Forscher sogar, Paul Schmelzing, in den letzten Jahren gezeigt mit guten Daten. Aber natürlich heißt es nicht, dass in diesen 500 Jahren die Zinsen nie gestiegen sind. Ne? Sie sind nur trendmäßig gefallen. Und inzwischen gab es immer mal wieder Jahrzehnte oder auch sogar 20, 30 Jahre, in denen die Zinsen aufgrund von Hungersnöten, Kriegen, Naturkatastrophen, Pandemien und so weiter gestiegen sind. Und dann, wenn es lange Jahre gab, in denen Gott sei Dank Frieden herrschte, die Wirtschaft florierte, keine Hungersnöte stattfanden und so weiter, dann fielen sie wieder trendmäßig. Also alle Trends sind nie eindeutig. Wenn sie eindeutig wären, ich weiß nicht, ob man dann überhaupt von Trend sprechen würde. Und ich denke, das ist auch im Anleihenmarkt, wie gesagt, so eingepreist, also die institutionellen Anleiheninvestoren, die sehen die Inflation in den nächsten Jahren bei 2%, also im Prinzip exakt da, wo die Zentralbanken hin möchten. Und 2% ist auch eigentlich ein guter Wert. Ne? Es ist in der Volkswirtschaftslehre, in der Ökonomie, Makroökonomie, ist es eigentlich absoluter Konsens, soweit ich das verstehe, zwischen den Geldtheoretikern oder Geldökonomen, dass eine Nullinflation gar nicht anstrebenswert ist. Also wir brauchen ein bisschen Inflation, 2%, aus verschiedenen Gründen. Das würde jetzt zu weit führen, diese 10 Argumente, die da typischerweise angeführt werden, alle runterzubeten. dass wir ein bisschen Inflation brauchen, 0% oder sogar Deflation wäre eher vermutlich nachteilig. Klar, da gibt es auch andere Meinungen. Und der Anleihenmarkt sieht, dass wir erwartet, hat es eingepreist. Das sind ja nicht nur Prognosen, das sind sozusagen mit echten Geldinvestments unterlegte Prognosen, sieht, dass wir dass das auch so kommen wird. Muss natürlich nicht so kommen. Auch der Anleihenmarkt kann sich täuschen. Aber ich glaube, wir haben da allen Grund, verhalten optimistisch zu sein. Und ich persönlich bin sowieso jemand, der sagt, stelle deine Anlagephilosophie nicht auf makroökonomische Prognosen ab. Nicht also auf Wirtschaftswachstum, auf die Zinsen gehen in die Richtung oder in jene Richtung, die Inflation geht runter oder die Inflation geht rauf. Tue das nicht. Stelle dich so auf mit deinen Investments, dass du eigentlich für jedes Szenario, also für ein sehr optimistisches und auch für ein sehr pessimistisches Szenario richtig stehst. Und das geht zum Beispiel, wenn man Anleihen als Assetklasse, Anlageklasse betrachtet, eher besser, wenn man im kurzfristigen High-Quality-Segment sich konzentriert und nicht langfristige Anleihen kauft, weil damit langfristige Anleihen das tun, was sie tun und sollen, nämlich gute Renditen produzieren, vielleicht sogar auch höhere als Kurzfristanleihen, da müssen eben die Zinsen müssen die gleich bleiben oder sogar sinken. Und während bei kurzfristigen Anleihen ist es eigentlich für mich als Anleger nicht so wichtig, ob die Zinsen nach oben, seitwärts oder nach unten gehen. Ich bin immer geschützt vor nennenswerten Kursverlusten.
Ich habe hier einen Kommentar, ob du etwas zu Entnahmestrategien bei einem Depot sagen kannst. Da würde ich einmal einschieben, das führt ein bisschen weg von unserem Thema heute, aber wir haben dazu schon einen Talk mit dir dazu gemacht, genauer gesagt in dem Fall mein Kollege Kia. Und das Video dazu könnt ihr auch auf unserem YouTube-Kanal finden. Also am besten, Miriam, schaust du da einmal rein, in der Playlist Talks findest du diverse Gespräche mit Gerd Kommer, die, glaube ich, alle sehr hörenswert sind und eben auch das zum Thema Entnahmestrategien. Ich würde gerne mir noch mal so ein bisschen so von dem Zins- und Inflationsthema jetzt weggehen und so in Richtung mal, dass wir uns ein paar verschiedene Branchen oder Märkte anschauen. Und da gab es hier auch eine Frage, wenn ich die jetzt noch finde. Genau, Sven fragt, ob jemand eine starke Meinung zu Emerging Markets für die nächsten 10 Jahre hat. Das Thema Erwartungen und Prognosen jetzt mal ausgeklammert für die nächsten 10 Jahre, das ist Kaffeesatzleserei. Also wenn ich schon alleine überlege für dieses Jahr, also für das vergangene Jahr, gab es schon so die Prognose, das wird ganz furchtbar in Sachen Aktien und am Ende war es das nicht. Aber tatsächlich ist es ja so, dass Emerging Markets schon ein ganz interessantes Thema sind. Auf der einen Seite wird oft gesagt, ja, hol dir das noch dazu, um breiter diversifiziert zu sein und nicht nur zum Beispiel in den MSCI World zu investieren, wo ja auch der US-Anteil sehr hoch ist. Auf der anderen Seite ist der in letzter Zeit sehr schlecht, also schon eine ganze Weile nicht so sonderlich gut gelaufen, was dann viele User auch oder Anleger verunsichert. Was ist denn deine Einschätzung? Ist der Bereich Emerging Markets aktuell eher unterbewertet oder ist das so in ein fallendes Messer greifen, wenn ich mich da jetzt weiter investiere?
Du hast schon ein paar sehr wichtige Punkte im Zusammenhang mit Emerging Markets, Schwellenländerinvestments, Aktieninvestments jetzt in erster Linie mal gemeint, genannt. Susanne, also Punkt 1, die Bewertung von Schwellenländern als Asset Class, nehmen wir jetzt mal den MSCI Emerging Markets Index, die ist günstig, ne? Die ist nicht spottbillig, das wäre zu viel gesagt, aber günstig, also leicht unter dem historischen Mittelwert. Ob ich jetzt das Kurs-Gewinn-Verhältnis als Maßstab hernehme oder das Kurs-Buchwert-Verhältnis, kann man sich übrigens alles selber googeln, indem man Factsheet MSCI World Index, also Factsheet MSCI World Index oder MSCI Emerging Market Index in diesem Fall eingibt und dann kriegt man ein Factsheet gezeigt von MSCI und da sind auch diese Bewertungskennziffern drin. So, also aus Bewertungssicht ist schon mal Daumen hoch, was Emerging Markets anbelangt, Emerging Markets Aktien. Zweiter Daumen hoch ist das, wenn jemand sagt, ich möchte grundsätzlich mit meinem Aktieninvestment in die sogenannte Welt AG, ich finde diesen Begriff sehr gelungen, weil er irgendwo metaphorisch sehr schön ausdrückt, worum es hier eigentlich geht, bei der Grundidee, nämlich, dass ich in die Weltwirtschaft, in die Welt AG, also nicht in die Deutschland AG oder in eine bestimmte Branche investiere, geschweige denn in einzelne Unternehmen, sondern in die Weltwirtschaft, die bekanntlich nie pleite gehen kann, nie untergehen kann, sonst sind nämlich die ganzen 8 Milliarden Menschen, die es auf dem Planeten gibt, dann wären die ja buchstäblich zum Tode verurteilt. Also das können wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass die Welt AG wirklich dauerhaft endgültig in die Grütze geht. Für einzelne Unternehmen können wir das natürlich nicht ausschließen, à la Wirecard. Und ein Teil der Welt AG sind natürlich Schwellenländer. Sie sind sogar ein sehr großer Teil. Wenn man fundamentale Daten, also makroökonomische Daten schaut und nicht nur den Aktienmarkt, dann je nachdem, wie man rechnet, in welchen Wechselkurs und mit Kaufkraftparitäten, ohne Kaufkraftparitäten, dann sind Schwellenländer bis zu 50%, machen bis zu 50% der Weltwirtschaftsleistung aus. Ne? Und das wegzulassen, das ist ja schon fahrlässig, hätte ich jetzt beinahe überdramatisiert gesagt. Also das ist der zweite Grund. Zu einem echten Welt-AG-Investment gehören zumindest im Aktienteil 10% Schwellenländer dazu, nach meinem Dafürhalten. Und wenn man jetzt noch den dritten Gesichtspunkt betrachtet, dass also zumindest die USA als Region immer noch sehr teuer ist und Tech-Aktien, die Large-Cap-Tech-Aktien, die in den USA konzentriert sind, auch noch sehr teuer sind, dann wäre zum jetzigen Zeitpunkt Anfang Januar 2024 ein Schwellenländer-Investment, das man jetzt vielleicht startet, weil man jetzt mehr Geld oder freies Geld in Schwellenländer investiert, vermutlich ein gar nicht schlechter, guter Zeitpunkt. Ja. Als letzten kleine Fußnote möchte ich dazu nur ergänzen, bitte nicht, also das ist zumindest meine Empfehlung, nicht einzelne Länder rauspicken. China gefällt mir gerade nicht. Vor 3 Jahren war es noch der Star, also gefühlt zumindest. Und deswegen picke ich einzelne Länder raus, wie jetzt zum Beispiel Brasilien oder Indien oder ich weiß nicht was, Saudi-Arabien, sondern am besten ist es in alle Schwellenländer bei MSCI sind das ja 24, in anderen Indizes sind es 22 oder 25, in alle Schwellenländer gleichzeitig in diversifizierter Form zu investieren.
Ja, zum Thema, weil du gerade China und Brasilien spezifisch erwähnt hast, darüber hat Kia auch in unserem Jahresrückblick gesprochen und hat sich das mal näher angeschaut und gesehen, quasi über einen langen Zeitraum. China war ja, da waren die Erwartungen ja wahnsinnig hoch und es ist komplett auseinandergelaufen zwischenzeitlich, aber inzwischen sind sie praktisch gesehen gleich. Also da auch ganz interessant, diese Entwicklung zu verfolgen. Du hattest das Thema Tech jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen. Also die vor allen Dingen so diese großen Tech-Companies aus den USA haben ja letztes Jahr beispielsweise den MSCI World sehr stark gestützt mit ihrer Entwicklung, unter anderem wegen des KI-Booms. Also habe ich das so richtig rausgehört, dass du die Branche ein bisschen aktuell für überbewertet hältst?
Also ich bin generell ein Tech-Skeptiker. Ich drücke es jetzt mal überdramatisch aus. Ne? Also bitte nicht ganz wörtlich nehmen. Ich will damit einfach nur pointiert mich ausdrücken, sodass man auch was mitnehmen kann. Also zunächst mal ist es so, dass wenn wir wirklich die langfristige Perspektive betrachten, nicht nur die letzten 5 Jahre oder 10 Jahre, sondern die letzten 50 oder 100 Jahre, dann ist Tech, also im Sinne von Hightech, ne, und Fußnote, natürlich hat es auch vor 50 Jahren oder vor 80 oder 100 Jahren eine Hightech-Branche gegeben. Vor 150 Jahren war Eisenbahn Hightech, ne, weil es vorher halt nur Schiffe gab, Maulesel und sonst was, und Boote oder Karren. Dann irgendwann mal waren Flugzeuge Hightech, ne, etc. Also Computer, ganz normale Computer oder Rechenmaschinen, Lochkarten. Also alle Hightech ist immer nur das, was halt zu einem gegebenen Zeitpunkt sozusagen technologisch gesehen ganz neu ist und erstmal den technischen Fortschritt, quasi die Speerspitze des technischen Fortschritts bestimmt. Aber das ist keine bestimmte Technologie, sind auch nicht bestimmte Unternehmen, sondern es sind einfach immer die Unternehmen, die halt zu einem gegebenen Zeitpunkt, ob 1900, 1950, 2000 oder 2023, weit oben liegen. So, im Moment sind das zum Beispiel so KI starke Unternehmen sozusagen. Also dieser so Tech so definiert, ist so, dass eben über sehr lange Zeiträume Tech überhaupt keine höheren Renditen als der allgemeine Markt hat. Ne? Das wird jetzt viele erstaunen. Wir haben dazu auch mal einen Blogbeitrag geschrieben, der die Zahlen dazu zeigt. Natürlich ist es so, dass über 10 Jahre kann Energie, kann Pharma, kann Tech, kann Finance etc. eigentlich alles, jede Branche kann über 10 Jahre hinweg und teilweise auch länger andere Branchen oder den Gesamtmarkt outperformen. Das heißt aber nicht, dass es dauerhaft der Fall ist. Ne? Tech hat sogar den einen Nachteil, dass es zwar langfristig, sehr langfristig keine höheren Renditen produziert hat, aber höhere Volatilität, also die sogenannte risikobereinigte Rendite, die Sharpe Ratio, sagt vielleicht dem einen oder anderen Zuschauer was, da waren Tech-Aktien oder Tech-Sektor in den USA zumindest schlechter als der allgemeine Markt. So. KI, künstliche Intelligenz, na, da ist doch die Frage meines Erachtens, also die Frage kann nicht sein, wird KI unser Leben verändern? Selbstverständlich wird es das tun. Also das ist ja trivial. Und selbstverständlich wird KI, also unser Leben verändern, wird maßgeblich, also wird ein wesentlicher volkswirtschaftlicher Faktor sein, wird das volkswirtschaftliche Wachstum beeinflussen und so weiter, hoffentlich voranbringen als neue Technologie. Aber das ist für einen Anleger überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist, die wirklich wichtige Frage für KI in Bezug auf KI ist, gibt es gute Gründe anzunehmen, dass einzelne Unternehmen, ob die Nvidia heißen oder Klein-Kleckersdorf AG, KI-Experte etc., dass die wegen KI höhere Renditen als der allgemeine Markt oder irgendwelche sonstigen relevanten Alternativen haben werden? Und da ist die Frage sehr, sehr unentschieden. Ne? Ich glaube nicht. Also die Anwender von KI, du und ich, und Rewe und Edeka als banale Einzelhändler, ne, die werden ja von KI selbstverständlich genauso profitieren, indem sie das in ihrem Business, jede Branche in ihrem Business einsetzen kann.
Ich glaube, von DM gibt es einen Chatbot oder so. Die haben einen eigenen Chatbot in KI entwickelt.
Es gibt doch den alten Spruch, und der ist sicherlich nicht falsch. Ich weiß gar nicht, ob er stimmt. Ne? Im kalifornischen Goldrausch, Klondike und so weiter. Wir alle kennen es aus irgendwelchen alten Filmen, Wildwestfilmen. Wer hat da am Ende am meisten profitiert von diesem Goldrausch? Die Goldgräber oder die Hersteller von Goldgräberwerkzeugen, ne? Schaufeln und sonstiges Equipment? Und nein, am meisten haben die Werkzeughersteller profitiert, vielleicht auch die Hotellerie und die Gastronomie in diesen Goldgräberstädten etc. Und ich könnte noch lange fortfahren, aber ich erspare es uns jetzt. Wir sollten nicht zu viel Zeit mit dieser Frage alleine verwenden. Also KI wird selbstverständlich die Volkswirtschaft und auch die Börse stark beeinflussen, aber dass die Hersteller von KI alleine die Profiteure sind im Sinne von höheren Aktienrenditen, das glaube ich nicht. Und die historische Evidenz deutet absolut nicht darauf hin.
Danke dir dazu. Hier eine Frage. Du hattest vorhin ja auch schon für 2022, 23 einmal das Horrorjahr für Krypto. Dann 2023 hatte sich sehr gut entwickelt. Ich habe mir beispielsweise den Kurs angeschaut von einem Bitcoin-ETC, der um 150% gestiegen ist. Ja, hier die Frage von Michael Freund. Was ist deine Meinung? Ist das eher Gambling oder ist es wirklich eine ernstzunehmende Anlageklasse?
Also die 150%, ist schön, dass du die erwähnt hast, Susanne, die muss man natürlich in den Kontext stellen. Die kommt natürlich, also 150% ist natürlich eine phänomenale Zahl für ein Kalenderjahr, das Kalenderjahr 2023. Aber
Zeigt
da
natürlich auch die große Volatilität dieses,
genau, ja,
den
zwischendurch.
großen Risikoreichtum dieses Investments.
Ja. Also generell hat Krypto oder Bitcoin im Speziellen eine 6-mal so hohe Volatilität wie der Weltaktienmarkt. Also das ist schon brachial. Das ist schon in diesen 15 Jahren knapp, die es Bitcoin jetzt gibt. Das ist also Ultra-Achterbahn. Aber das macht alleine, sagt ja noch längst nicht, dass Krypto oder Bitcoin kein bedenkenswertes Investment wäre. Ich wollte nur sagen, die 150%, die kommen natürlich von einem super, super Low-Level, also so ein Basiseffekt. Am Ende von 2022 war der Kryptopreis, der Bitcoin-Preis im absoluten Keller und per heute, Ende 2023 oder Anfang 2024, liegen wir immer noch deutlich unter dem Höchstpreis von Bitcoin im Jahr 2021, ich glaube im November 2021 oder sowas war der, wenn ich mich jetzt nicht täusche. So, aber zurück eher zur eigentlichen Frage, ist Bitcoin irgendwie ein bedenkenswertes Investment oder ist es Gambling? Ich persönlich bin ein bisschen ein Kryptoskeptiker, weil ich einfach denke, dass die Zentralbank und die Politik schlussendlich, also ob die jetzt die amerikanische Regierung heißen oder auch die Staaten, die, also andere Staaten, eine wettbewerbliche Währung zu den gesetzlichen Zahlungsmitteln, also zu den etablierten Währungen, nicht zulassen werden, weil das dem Staat sozusagen die Geldpolitik aus der Hand nehmen würde. Die Geldpolitik ist neben der Fiskalpolitik einer von den zwei Hebeln, mit denen ein Staat auf das finanzielle Wohl und Wehe der Bevölkerung Einfluss nehmen kann, also Wirtschaftspolitik steuern kann. Und wenn es die eigene Währung, die Fiat-Währung, ob die jetzt Euro heißt oder Dollar oder Schweizer Franken oder Yen oder sonst was nicht gäbe, sondern eine vom Markt oder privat sozusagen produzierte Währung, dann hätten die Staaten diesen Hebel, nämlich die Geldpolitik, nicht mehr und könnten in Krisensituationen, ob das jetzt Kriege sind oder starke Konjunkturkrisen, nicht mehr geldpolitisch auf die volkswirtschaftliche Entwicklung einwirken. Und ich glaube im Leben nicht, dass die Staaten das zulassen werden. Und deswegen werden also der Haupt-Use-Case sozusagen für Bitcoin und andere Kryptowährungen ist, dass sie ja irgendwann mal zu einem echten Zahlungsmittel werden, was sie per heute natürlich nicht sind. Ne? Krypto wird nur in mikroskopischen Mengen tatsächlich zu Zahlungsverkehrszwecken eingesetzt. Manche Kryptowährungen von den 20.000, die es gibt, überhaupt nicht. Und auch Bitcoin nur sehr, sehr gering. Also ich sehe da einfach einen Mangel an einem echten Use Case. Und das wäre eher sozusagen Rendite schädlich in der Zwischenzeit. Aber mit dieser Meinung behaupte ich jetzt nicht, die endgültige Weisheit und die Wahrheit gefunden zu haben. Ich weiß es schlussendlich nicht, was kommen wird. Bin aber eher ein Kryptoskeptischer und deswegen ein Kryptoskeptiker in kleinen, moderaten Beimischungen, also sagen wir mal 5-10% des liquiden Vermögens, das man hat, kann man Bitcoin-Investment, wenn man einen langfristigen Horizont dafür hat und sagt, ich brauche dieses Geld in den nächsten 5 Jahren oder 10 Jahren mit Sicherheit nicht, kann man das vielleicht machen als Beimischung. Positiv ist, dass Bitcoin nicht mit Aktien korreliert oder mit anderen etablierten Anlageklassen korreliert. Das ist eigentlich ein Pluspunkt. Aber es gibt da viel Skepsis. Was mich an der ganzen Bitcoin- und Krypto-Community offen gesagt ziemlich nervt, ist die Arroganz, die Krypto-Community hat, wenn irgendjemand, der nicht dreimal gesagt hat, ich bin der größte Krypto-Fan aller Zeiten, irgendwas Kritisches über Krypto sagt, dann wird die Person schlecht gemacht, dann wird gesagt, der hat ja keine Ahnung, alles, was der sagt, ist sowieso Unsinn, weil der hat ja den Begriff so und so, kryptotechnischen Begriff so und so gar nicht benutzt und so weiter. Mit solchen schwachsinnigen ad hominem, also gegen die Person gerichteten Argumenten statt Sachargumenten wird argumentiert und das ist eigentlich ein armseliges Zeichen. Also das zeigt halt, dass diese Leute eher an einem Kult, Krypto-Kult angehören, als dass sie objektiv sich fragen, ist Krypto objektiv ein gutes Investment oder eine attraktive Anlageklasse?
Ich würde mal weggehen vom Thema Krypto, weil wir jetzt noch so ungefähr eine Viertelstunde mit dir haben und ich ja auch einen interessanten Kommentar von Andy habe zum Thema MSCI World. Mir ist das Klumpenrisiko zu hoch, schreibt er. Der MSCI World war ja letztes Jahr auch sehr in der Kritik. Wir haben uns dem Thema auch bei uns gewidmet, zum Beispiel mit Artikeln und Video. Und da drehte sich ja insbesondere um das Thema, wenn es jetzt um Klumpenrisiken geht, um den relativ hohen US-Anteil, der gestiegen ist von mal 50%. Inzwischen ist er so bei 2/3, sogar über 2/3, was schon recht viel ist. Und noch dazu muss man sagen, bei den USA Die sind zwar ein wichtiger Player und bringen auch natürlich ein großes wirtschaftliches Gewicht, aber gerade so in den letzten Jahren ist da auch viel in Bewegung, sage ich mal, positiv formuliert. Also die Verschuldung steigt immer weiter. Gleichzeitig gibt es auch immer wieder Haushaltskrisen. Okay, wir in Deutschland sollten nach den letzten Debatten in den letzten Wochen da vielleicht nicht so laut drüber sprechen, aber tatsächlich gibt es da ja sehr viel häufiger in der letzten Zeit diese Situation, weil sich die Parteien nicht einigen können. Und dazu kommt jetzt natürlich auch dieses Jahr, Ende dieses Jahres steht die US-Wahl an. Also was ist deine Einschätzung insbesondere Richtung USA und dann in dem Verbindung dazu eben das Klumpenrisiko MSCI World? Wie siehst du das?
Also ich denke, man kann wirklich von einem solchen Klumpenrisiko sprechen. Also im MSCI World zum Beispiel ist der US-Anteil irgendwo bei 70% inzwischen. Einzelne Aktien in den USA, Apple 5% als Einzelaktie in diesem Index. Also das ist schon sehr klumpig, sehr konzentriert. Und du hast auch schon 2, 3 Risiken genannt, die in den USA als Land absolut bestehen, nämlich eine sehr hohe Staatsverschuldung, die ist höher, Betonung höher, als die durchschnittliche Staatsverschuldung in der Eurozone. Ne? Wir jammern eigentlich immer, die hohe Staatsverschuldung in der Eurozone, in den USA ist sie noch höher. Dann haben wir, was du richtig gesagt hast, Ende dieses Jahres 2024, diese Wahlen und also diese Spaltung der Gesellschaft in den USA und diese unversöhnliche, schon von Hass getriebene Konfrontation zwischen, sagen wir mal, konservativ und liberal oder links oder rechts, wie immer man es nennen möchte, Republikaner, Demokraten, das ist schon im hohen Maße bedenklich, ne? Was da potenziell auf uns zukommen kann, wenn dann diese Wahl geschieht und irgendjemand die Wahlergebnisse, also der Verlierer, die Wahlergebnisse nicht anerkennen möchte, dann gibt es in den USA ein gigantisches Drogenproblem. Also das ist in dieser Form, existiert das in keinem anderen westlichen Land, wird auch häufig vergessen. 30% circa oder 25% der amerikanischen Bevölkerung, über ein Viertel hat keinerlei Krankenversicherung. Ein riesiges riesiges gesellschaftliches Problem. Ich habe 2,5 Jahre in den USA gelebt. Ich betrachte mich als sehr amerikanophil. Ich fahre in das Land gerne zum Urlaub. Ich habe amerikanische Freunde. Aber in den letzten Jahren, gerade aus Aktionärsperspektive, wurde vielfach sozusagen die USA als das gelobte Aktionärsland gesehen. Und das ist sehr naiv. Und einfach 70% von einem Land und dann im Prinzip kann man sagen, die anderen 195 Länder, die es auf der Welt gibt, die machen die restlichen 30% aus. Also das kann man mit Fug und Recht als Konzentrations- und Klumpenrisiko bezeichnen. Und das muss man nicht im Portfolio haben. Also und deswegen gibt es da andere Ideen und 10% Schwellenländer dazu addieren oder 20%, das wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Wir haben gerade aus einem Mail bekommen aus dem Support, ob du vielleicht doch 1, 2 Sachen allgemein zum Thema Entnahmepläne sagen würdest.
Gut, gerne. Ja, Entnahmepläne beziehungsweise die ganze Thematik, ein Portfolio nutzen, um seinen Lebensstandard damit teilweise oder ganz zu finanzieren, ist ein absolut hochinteressantes Thema, ist eigentlich so ein Leidenschaftsthema von mir auch. Das Erste, was ich dazu sagen wollte und würde, ist, dass man in einem Entnahmeportfolio, Entnahmedepot nicht bitte darauf sich primär fokussieren sollte, weil das nämlich der falsche Stellhebel ist, hohe Ausschüttungen zu produzieren, also zum Beispiel in Dividendenaktien zu investieren oder nur in ausschüttende ETFs zu investieren. Also das ist einfach quasi falsche Baustelle. Ne? Es geht um Entnahmen. Entnahmen ist der Überbegriff für Entnahmen über Ausschüttungen, / Dividenden oder Zinsen und Entnahmen über Anteilsverkäufe. Wir haben dazu auch mal einen Blogbeitrag geschrieben, weil das so ein wichtiges Thema ist. Bitte einfach googeln bei uns auf dem Blog, warum viele falsch glauben, dass ich ein Depot brauche mit hohen Ausschüttungen, um eine gute Entnahmestrategie zu produzieren. Also das ist ein Denkfehler. Ich gehe jetzt da nicht weiter drauf ein. Ich sage nur noch zum Schluss, Das Ziel muss sein, Rendite und Risiko zu, sozusagen zu optimieren, in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen. Und Rendite ist die Gesamtrendite, Ausrufezeichen, nicht nur die Ausschüttungsrendite. Ja? Die Gesamtrendite, also was bringen mir tolle Ausschüttungen, wenn meine Gesamtrendite niedrig ist? Ne? Ich kann mir eine konkursreife Aktie kaufen mit 10% Dividendenrendite. Gibt's. Ne? Und übernächstes Jahr ist das ganze Ding kaputt. Also das ist der erste Punkt. Dann diese ominöse 4% Entnahmeregel, die immer noch im Internet rumgeistert. Und darüber hat, glaube ich, habt ihr bei Just ETF auch schon das eine oder andere gesagt. Daran würde ich mich nicht orientieren. Das ist vielleicht sogar mal so ein erster Wissenspunkt, Startpunkt, wenn man auf dem Weg unterwegs ist, über Entnahmestrategien nachzudenken, dann wird man dieser 4%-Regel begegnen und man sollte sich auch damit beschäftigen. Aber sie ist auf jeden Fall, also 4% heißt nicht, dass ich ein nachhaltiges Portfolio sozusagen haben kann, und das wird immer funktionieren mit 4%, solange ich nicht mehr entnehme als 4% im Jahr. Diese 4% sind vermutlich, wenn ich von der Prämisse starte, dass mein Portfolio 40 Jahre halten muss, und ich nicht unter der Brücke enden möchte, ist 4% wahrscheinlich zu hoch. Aber diese Diskussion ist eine komplexe Diskussion, kann man jetzt nicht sozusagen in drei Sätzen zusammenfassen.
Darüber hatten wir ja auch noch mal etwas ausführlicher in dem Talk, beziehungsweise Kia hatte dazu ausführlicher mit dir darüber gesprochen. Deshalb würde ich auch empfehlen, zu dieser Frage tatsächlich sich das noch mal anzuschauen. Ja. Da haben wir, ich glaube, eine halbe Stunde oder so ungefähr alleine diesem Thema gewidmet. Da sind dann hoffentlich alle Fragen oder zumindest ein Teil der Fragen mit beantwortet und ein erster Einstieg geglückt. Ich würde mir gerne nochmal das Thema Gold anschauen. Du hattest das ja vorhin erwähnt im Rückblick, dass sich das ja an sich auch ganz gut entwickelt hatte letztes Jahr. Es gab ja mehrere Krisen, das hat man schön gesehen. Einmal die Bankenkrise im Frühjahr und dann eben natürlich auch noch die Gewalteskalation in Nahost im Oktober. Und da bewegen wir uns ja auch so im Bereich des Allzeithochs. Ich erinnere mich dazu auf deinem Blog auch mal, was du über das Thema die Angst vor dem Allzeithoch geschrieben hast. Also wie sieht es jetzt im Zusammenhang mit Gold aus? Sollte man da auch keine Angst vor diesem Allzeithoch haben oder ist es anders zu sehen?
Ich glaube nicht. Also erstmal ist das Allzeithoch, du hast ja netterweise auf unserem Blogbeitrag zu dieser Kennzahl hingewiesen. Also das Allzeithoch als Kennzahl, die irgendwie, und so wird es ja im Allgemeinen benutzt, also wir haben jetzt das Allzeithoch bei der Aktie so und so oder beim Index Y erreicht und jetzt müssen wir vorsichtig sein deswegen oder sowas. Also das ist Quatsch. Ich kann nur jedem empfehlen, unseren Blogbeitrag dazu zu lesen, warum das Allzeithoch als Indikator für, sagen wir mal jetzt, Gefahr oder künftig niedrige Renditen, Gefahr eines Verlustes oder in der Zukunft niedrige Renditen nutzlos ist, kann ich nur empfehlen, diesen Blogbeitrag zu lesen. Bei Gold ist es sogar noch extremer, also noch nutzloser als jetzt bei Aktien, weil Gold ja sowieso, deswegen, weil es keinen Cashflow produziert, also Immobilien produzieren Cashflow, ne, also Mieten, Aktien produzieren Cashflow, nämlich Dividenden, oder die zugrunde liegenden Unternehmen produzieren Gewinne. Anleihen produzieren Cashflows, nämlich die Zinsen, Zinsausschüttungen und so weiter. Selbst normale Rohstoffe, die werden eingesetzt zur Industrieproduktion, haben in dem Sinne zwar keinen Cashflow, aber eine gewerbliche Nutzung. Und das ist ja für Gold nicht der Fall. Ne? Also Gold produziert keinen Cashflow, genauso wie Krypto. Und Gold hat, wenn man Schmuck mal außen vor lässt, und der größte Teil dieser Schmuckverwendung geht nach China und Indien, das sind eher Pseudo-Schmuck-Investments, weil die entsprechende Bevölkerung diesen Schmuck eigentlich eher so kauft, wie wir einen Goldbarren kaufen. Ne? Aber die kaufen halt keinen Goldbarren, sondern einen dicken Armreif, der dann zur Hochzeit der Töchter aus der Schublade oder aus dem Versteck rauskommt, alle paar Jahre mal. Und ansonsten ist es eher so eine Art Münze oder Goldbarreninvestment. So. Also Gold hat keine gewerbliche Nutzung, keinen Cashflow. Deswegen weiß sowieso keiner, was der richtige Preis ist. Wenn ich den Höchstpreis von Gold im Januar 1981, das ist vor über 40 Jahren, da war mal der Goldpreis im damaligen Geld kurzfristig etwa 800 US-Dollar. Und wenn ich das aufinflationiere auf den heutigen Geldwert, dann kommt da irgendwas mit 2500, 2700 Dollar raus. Liegen wir sogar immer noch nicht drüber. Also mit anderen Worten, alles in allem ist der sogenannte Allzeit-Record beim Goldpreis irrelevant für die zukünftige Ertragserwartung von Gold.
Ich habe eine Frage von einem User, der offenbar aus der Schweiz kommt und gerne wissen würde, wie man mit dem starken Franken umgehen soll und ob man quasi das Währungskursrisiko raushatchen sollte. Wir haben noch ein paar Minuten, vielleicht kannst du dazu ein paar Worte sagen.
Halt mich kurz. Wir haben da auch mal was dazu geschrieben. Also falls meine Antwort jetzt nicht ausführlich genug ist, einfach mal googeln, Wechselkurs und Währungskursrisiko, der Kammerblock. Also in einem global diversifizierten Aktienportfolio, wie ich den MSCI World hernehme oder andere ähnliche Aktienindizes, die man ja alle über ETFs erfreulicherweise praktisch und bequem zu niedrigen Kosten sich ins Depot holen kann, da bitte kein Hedging betreiben. Dollar-Hedging ist es ja dann im Grunde genommen, weil es nichts bringt. Es bringt renditemäßig nichts, wenn ich meine Rendite in Schweizer Franken oder in Euro real berechne. Real, also das ist die objektivste Kenngröße sozusagen, nicht nominal, sondern real nach Abzug der Inflation. Und mal schaue, was hat ein gehedgtes in Dollar gehedgtes Investment mir in den letzten 30 Jahren gebracht, wenn ich in der Schweiz lebe und dort meine Heimatwährung, meine funktionale Währung ist der Schweizer Franken, dann wird man sehen, dass ein gehedgtes Investment, also wo der Franken-Dollar-Kurs gehedgt war, keine bessere Rendite gebracht hat, oder nur minimal anders und in jeder Währung ist das wieder anders. Also das ist sozusagen was das Endergebnis dann, das sich sowieso nicht stark unterscheiden wird, über einen langen Zeitraum sein wird, hängt absolut vom Zufall ab. In einem global diversifizierten Aktienportfolio, also keine Währungshedge, egal in welcher Währung ich sitze sozusagen, was meine Heimatwährung ist. In einem Anleihenportfolio, da sieht es schon anders aus. Wenn ich die Anleihen als risikodämpfende Komponente, also als Sicherheitsanker im Depot betrachte, das ist erstmal eine wichtige Voraussetzung oder Annahme, die man hier zugrunde legen muss, wenn man das überhaupt irgendwie beurteilen will oder kann, dann sollte ich im Anleihenteil meines Portfolios kein Wechselkursrisiko haben. Also für einen Schweizer Anleger, der in der Schweiz lebt, mit der funktionalen Währung Franken, dann nur Schweizer Franken Anleihen oder Fremdwährungsanleihen, die in den Schweizer Franken gehedged sind, also kein Wechselkursrisiko haben. Weil sobald Wechselkursrisiko da ist, also ein Schweizer kauft sich US-Staatsanleihen, dollar-denominierte Staatsanleihen, das ist dann einfach ein sehr volatiles, risikoreiches Investment. Und das hat einfach dann keinen risikodämpfenden Charakter mehr. Und ich kaufe mir doch Anleihen eigentlich, um das Volatilitätsrisiko meines Aktienportfolios zu dämpfen und nicht es noch zu erhöhen. Ne? Und das war jetzt eine lange Antwort.
Ja, und zum Thema Anleihen haben wir auch vor einiger Zeit mit dir gesprochen. Auch das Video findet man natürlich bei uns auf unserem YouTube-Kanal. Also lasst uns gerne ein Abo da und schaut doch mal rein. Wir haben immer wieder interessante Videos da für euch. Ja, damit ist unsere Session, unser Talk mit dir fürs Erste vorbei. Ganz herzlichen Dank, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast.
Ich danke dir, Susanne.